mit dieser Toilettenschüssel, ja, wo man sich quasi das große Geschäft nochmal anguckt.
Das ist sehr deutsch, ne?
Das ist sehr deutsch.
Bitte erzähl das mal den HörerInnen, damit die ein bisschen mehr
Vorstellung. Ja. Genau. Genau, also ich sage eben, dass Toilettenschüsseln unterschiedliche Konstruktionsprinzipien haben und dass das kulturelle Unterschiede sind gleichzeitig. Also in der französischen Toilettenschüssel ist der Abfluss hinten, dass alles ruckzuck sofort verschwindet, wie in der französischen Revolution, Kopf ab, weg damit, rien ne va plus. Ja?
Genau.
Die amerikanische Mentalität pragmatischer, rationaler, Abfluss ist in der Mitte mit Wasser gefüllt, dass man sofort ein Feedback bekommt dann, ja, beim großen Geschäft. Und beim deutschen Flachspüler ist der Abfluss vorne, sodass das große Geschäft nicht ins Wasser fällt, sondern auf dieser Kackrampe zum Erliegen kommt und dann wird einfach mal drüber nachgedacht, wird sich das aus allen Perspektiven betrachtet.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und hier sind wir wieder, die Mutmacher, Hajo und Suse Schumacher. Und wir haben Mittwoch und einen Gast. Wen haben wir denn, Schatz?
Bei uns ist Vince Ebert, der gerade mit seinem Programm Make Science Great Again, lieber Vince, schön, dass du da bist, durch die Lande tourt. Du bist gelernter Physiker, nicht nur Juxer. Und hast ein, ja, fast ein Sachbuch vorgelegt,
ja, ne?
Lichtblick statt Blackout, wo du dich relativ ernsthaft um das Thema Energie und alles, was damit zusammenhängt, kümmerst.
Genau.
Und warum hast du das gemacht? Das ist doch gar nicht deine Kernkompetenz, du sollst lustig sein.
Ja, das ist auch tatsächlich mein ernstestes Buch, wobei es schon ein paar Gags drin sind, aber ich beackere das Thema jetzt schon seit 15, 20 Jahren, mache immer wieder kleinere Geschichten über diese, was ja auch ein Humorpotenzial hat.
Absolut.
Wir versuchen die Globaltemperatur stabil zu halten, mhm, aber kriegen noch nicht mal einen simplen Flughafen gebaut. Was ja, allein das ist schon witzig.
Und wir verlosen natürlich wieder dieses Buch und wir haben 3 Exemplare bekommen. Du kannst jetzt dir überlegen, was der Zuhörer, die Zuhörerin machen kann, damit sie das Buch kriegt.
Wo war unsere Wohnung in New York? Der Bezirk reicht mir. Der Borough reicht.
Also, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, ist auch direkt auf der Spiegel-Bestsellerliste mit Erscheinen eingetreten. Ein Exemplar, wenn ihr uns den Borough sagt. Borough, Schatz, wir wohnen im Borough Schöneberg. Du bist ja schon ganz schön lange auf den Bühnen, Sendern, YouTube und überall zu Hause.
25 Jahre.
Inzwischen. 25 Jahre. Du hast etwas getan und das passt sehr gut zu unserem Motto Neuanfang, Aufbruch. Du hast kurz vor der Pandemie gesagt, so, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt nach Amerika.
Ja.
Ich werde jetzt vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja.
Warum hast du das getan? Weil ganz viele von uns träumen davon. Nochmal so Neuanfang, ne? Die kleine Frühstückspension, ja, in La Gomera. Bei dir war es ein kleines Apartment in Manhattan.
Genau, also ich mache das jetzt seit 2,5 Jahrzehnten und du spielst natürlich, also mein Job macht mir ja Spaß auf der Bühne, also das muss man dazu sagen. Also, aber wenn du irgendwas so lange machst, dann ist alles irgendwie Routine. Du spielst dieselben Läden, es kommen vielleicht mehr Leute, aber so, und du bist in so einer Mühle drin. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, bevor ich jetzt irgendwie nochmal 2 Jahrzehnte da dranhänge und immer wieder dieselben Sachen spiele, muss ich mal was anderes machen. Mhm. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren angefangen mit englischen Vorträgen, weil ich halt viel für Unternehmen auch mache. Die sagen, dann können sie das auch auf Englisch, weil wir internationale Publikum haben und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann gehe ich mal wirklich dahin, wo es richtig wehtut, gehe nach New York und versuche mich da durch die Clubs durchzuschlagen.
Und warum ausgerechnet New York?
Weil das härteste Pflaster ist.
Also es stimmt, ne?
Ja, es ist das. Ja, es ist.
Warst brutal. Du auch am Broadway?
Off.
Ich habe tatsächlich mein Programm dann, Sexy Science hieß es, habe ich tatsächlich Off-Broadway gespielt. Nicht Off-Broadway, sondern Off-Broadway im Soho Playhouse. Also das ist sogar ein relativ renommiertes Ding. Das hört sich spektakulärer an, als es ist. Ich habe das tatsächlich, du musst ja in New York alles selber machen. Da wird dir nichts irgendwie geschenkt. Du gehst da hin und dann sagen, ja, du kannst schon bei uns spielen. Dann musst du das Ding mieten und musst halt sehen, dass das voll wird.
Und das heißt, du hast das gesamte wirtschaftliche Risiko.
Richtig, genau.
Das heißt, du musst auch die Werbung, Marketing,
genau, all
das
machen. Ja, genau.
Wow, das ist aber eigentlich ein ganz geiles Konzept, ne? Also genau. Als Theaterbesitzer
jetzt. Ja, genau. Also das ist, man muss dazu sagen, die Comedy-Branche in New York ist voller Abzocker. Also die, die am niedrigsten auf der sozialen Stufe stehen, sind die Comedians, weil jeder macht Kohle. Also die Betreiber machen Kohle, die Gastronomen machen Kohle. Du musst teilweise als Comedian, wenn du so Mixed-Shows spielst, da gibt es sogenannte Bringer-Shows. Das heißt, du darfst nur dann auftreten, wenn du sechs zahlende Zuschauer mitbringst, damit der Laden voll wird.
Und wie hast du das gemacht? Hast du dich auf der Straße hingestellt und gesagt, Moment mal eben, ich zahle das nachher, aber sie müssen jetzt hier mal eben unterschreiben? Oder
naja, ich habe die Bringer-Shows immer irgendwie umschifft und hatte das Glück, dass ich gleich am Anfang bei einem Auftritt relativ gut angekommen bin. Und bin dann so durch viel Glück und durch viele Zufälle so ein bisschen eine Stufe höher gerutscht und durfte dann auftreten, ohne Leute zu bringen.
Aber du hast jetzt dein Jahr, es war ein Jahr, in New York nicht vorbereitet im Sinne von, ich habe mir da jetzt schon mal Auftrittsmöglichkeiten verschafft, oder?
Nein, du musst ja irgendwie, es hat ein Jahr lang gedauert, bis ich dieses Kack-Arbeitsvisum bekommen habe. Also das ist ja unfassbar, du musst es wirklich wollen. Das ist richtig teuer, du brauchst einen Anwalt, der das dich, so, du brauchst einen Petitioner, also einen Bürgen. Das heißt, das ist riesig viel Geld, bevor du dann überhaupt so ein blödes Arbeitsvisum hast. Und es kommt noch dazu, jetzt wird es vollkommen absurd. Ich habe gedacht, naja, die gucken meinen Kontostand an und sehen, dann ist alles klar. Dann kann der sich das Jahr ja leisten. Nee, dann haben die gesagt, ja, du musst aber im Vorfeld einen sowas wie einen Tourplan irgendwie denen präsentieren, den Behörden, damit die auch sehen, dass du da spielst. Und dann sage ich, ja, aber ich habe ja keinen Tourplan. Ja, aber das musst du machen. Aber wenn ich die Theaterbesitzer anrufe und sage, mach einen Auftritt für mich klar, dann sagen die, ja, du hast ja auch kein Arbeitsvisum. Also da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz. Und ich habe es dann mit vielen Tricks und Möglichkeiten geschafft. Das heißt, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, aber das Comedy-Business ist natürlich wie hier auch face-to-face. Wenn du dann da bist, dann geht was oder eben nicht.
Hattest du einen deutschen Bonus so?
The crazy German? Total, total. Also ich habe natürlich diese deutsche Schiene brutal gespielt. Also natürlich habe ich einen deutschen Akzent. Dann ist der auch noch Wissenschaftler, redet nicht über Roommates und Uber-Driver, sondern über Wissenschaft. Das hat komplett für die in das Klischee des deutschen Autisten gepasst. Und dadurch, ja wirklich. Und dadurch war ich da halt auch für die so ein totaler Exot. Und das mögen die New Yorker ja.
Da sind ja auch viele Exoten in dieser Stadt. Ne?
Ja,
das gehört total. Ja zu New York auch dazu. So.
Ja.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß sind dann die Bühnen, auf denen du stehst? Weil wir haben dich hier in den Wühlmäusen Ende November gesehen. Da war das echt sehr voll. Also da gehen so 500, 600 Leute rein. Ist das in New York auch so?
Also die Clubs, die Comedy-Clubs sind in der Regel, haben die so 200 Leute. So richtig dicht an dicht, meistens im Keller. Und das hat so eine total dichte Atmosphäre.
Die so Bühne wie der Quatsch-Comedy-Club
hier in Berlin, aber wesentlich unglamouröser. Also selbst die berühmten Clubs, das ist eher so eine Bierzelt-Atmosphäre. Die Leute sitzen richtig dicht an dicht und da wird auch gehackelt. Also wenn du da nicht gut bist, dann schreien die Leute auch rein, hey, tell us some jokes und sowas. Also da ist richtig Druck und dadurch hat das Ganze natürlich so eine intime Atmosphäre.
Wenn du nochmal so ein Jahr machen würdest, oder wir hätten das jetzt vor, Suse und ich, wir wollen Manhattan erobern, welchen Fehler würdest du uns von Anfang an raten, nicht zu machen?
Also ich glaube, du kannst überhaupt keine Fehler machen. Also du musst einfach das da rein und jeder macht da seine eigenen Erfahrungen. Also wir haben wirklich großes Glück gehabt. Wir haben mit der Wohnung großes Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt.
Wie heißt deine Frau und du, ne?
Meine Frau und ich, ja, genau.
Ganz kurz, 30 Quadratmeter, $3,000.
Genau, $3,000, 30 Quadratmeter, Lower East Side in Manhattan.
Das ist ein Hunderter pro Quadratmeter.
Ja, aber es ist ein guter Preis. Also man kriegt da auch locker Apartments für 4.000 oder 5.000.
Ja. Okay, ja, nur mal um das einzuordnen. Ich glaube, Mietspiegel in Berlin ist gerade so irgendwo bei 7-8 Euro
den Quadratmeter. Genau. Und da kämpft halt jeder ums Überleben. Also buchstäblich. Was natürlich brutal ist, aber was natürlich auch eine totale Energie entstehen lässt. Also gerade die Comedians, weil du kannst, selbst wenn du ein Top-Comedian bist und nicht gerade Jerry Seinfeld heißt, kannst du eigentlich in New York kein Geld verdienen. Mhm. Die müssen dann alle raus auf Tour gehen und können dann halt, wenn die dann in Colorado oder sowas spielen oder im Mittleren Westen, können sie sagen, known from the New York Comedy Club oder sowas. Dann verdienen die Geld. Und dadurch riskiert aber jeder wirklich buchstäblich seinen Arsch bei jedem Auftritt. Mhm. Und das hat mir irgendwie gut gefallen, dass selbst die Profis rausgehen und immer alles geben.
Jetzt wissen wir ja, dass Kulturen unterschiedliche Vorstellungen von Humor haben. Ja, und das ist ja auch Teil deines Programms hier, wenn du auftrittst im Moment. Was macht den Amerikaner aus und wo lacht er am meisten?
Also ich glaube, das Schöne an diesen Clubs ist, wenn du dann mit 7, 8 Leuten auftrittst, da hat ja jeder irgendeinen Migrationshintergrund. Das ist einfach, New York ist halt einfach so. Und jeder bringt dann seine eigene Kultur mit, erzählt da was und überträgt es auf Amerika, wie sind die Vergleiche? Und das macht den New Yorkern wahnsinnig Spaß, wenn sie irgendwas hören, dass ein Inder erzählt, was da ist und wie das in New York ist. Ich mache zum Beispiel im deutschen Programm, das mache ich auch im Englischen, diese Geschichte mit dem Flachspüler, also mit dieser Kackrampe, also mit dieser Toilettenschüssel, wo man sich quasi das große Geschäft nochmal anguckt.
Das ist sehr deutsch, ne?
Das ist sehr deutsch.
Bitte erzähl das mal den HörerInnen, damit die ein bisschen mehr
Genau. Genau, also ich sage eben, dass Toilettenschüsseln unterschiedliche Konstruktionsprinzipien haben und dass das kulturelle Unterschiede sind gleichzeitig. Also in einer französischen Toilettenschüssel ist der Abfluss hinten, dass alles ruckzuck sofort verschwindet, wie in der französischen Revolution, Kopf ab, weg damit, rien ne va plus. Ja?
Genau.
Die amerikanische Mentalität, pragmatischer, rationaler, Abfluss ist in der Mitte mit Wasser gefüllt, dass man sofort ein Feedback bekommt dann beim großen Geschäft. Und beim deutschen Flachspüler ist der Abfluss vorne, sodass das große Geschäft nicht ins Wasser fällt, sondern auf dieser Kackrampe zum Erliegen kommt und dann wird einfach mal drüber nachgedacht, wird sich das aus allen Perspektiven betrachtet.
Du bist ja von Hause aus Physiker. Ja. Machen dir solche Sachen genau Spaß, also dann genau über sowas zu sprechen?
Total. Ich wildere ja in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Gebieten und versuche dann auch immer wieder so ein bisschen so einen philosophisch-physikalischen Übergang dann zu finden und mit Bildern zu arbeiten. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du auf der Bühne Formeln reinschreibst, dann sagen viele Leute, was soll denn das? Habe ich Physikunterricht? Habe ich nie gemacht.
Habe ich noch nie verstanden.
So, genau. Ja. Aber wenn du das irgendwie mit lustigen Bildern verbindest, dann finden es die Leute auf einmal spannend.
Eine Geschichte muss ich ja noch mal ganz kurz verifizieren. Du hast auf der Bühne behauptet, an der Urinspur eines Elefanten könne man dessen Penislänge ablesen.
Ja.
Die Geschichte stimmt.
Ja, also nur unter dem Fall, dass der Penis ein ideales Newton'sches Pendel ist natürlich. Also
du meinst, dass der ordentlich links und rechts
richtig, genau. Also ein starres Newton'sches Pendel ist ein starres, langes Teil. Man kann das mit einer sogenannten Fourier-Analyse kann man das analysieren.
Nicht wahr? Doch. Funktioniert das bei Menschen auch?
Im Grunde genommen schon. Also
wenn er starr ist.
Wenn er starr, also er muss halt schon, er darf halt nicht irgendwie rumbaumeln. Also
Er muss schon voll erigiert sein auf
aber
Deutsch.
Aber dann kann man doch nicht winkeln, denke ich.
Genau.
Ja, okay, verstehe, aber das sind so Probleme.
Das sind Probleme. Ich habe ja auch
kann man sich den ganzen Abend unterhalten?
Genau. Ich habe auch im allerersten Programm Physik ist sexy, habe ich mal mit den Newton'schen Bewegungsgesetzen ausgerechnet, wie schnell die Ejakulationsgeschwindigkeit ist. Damit bin ich quasi, das war so meine Nummer, die auch heute noch zitiert wird. da habe ich noch lange Haare und wirres Outfit gehabt. Gibt es immer noch auf YouTube zu sehen. Also total durchgeknallt.
Jetzt habe ich damals auch gelernt, dass ihr, also deine Frau und du, nur mit 2 Koffern nach New York gereist seid. Was passiert mit einem kompletten Hausstand in der Zeit? Habt ihr das da vermietet oder was habt ihr damit gemacht?
Also wir haben in Frankfurt gelebt. Meine Frau ist Österreicherin. Wir haben immer so ihre kleine Wohnung in Wien die letzten 17 Jahre behalten, weil die halt spottbillig war und eben nicht 30, sondern 41 Quadratmeter groß war, aber in einem super schönen Bezirk. Und dann war schon vor Amerika klar, sie hat sich jetzt 15 Jahre Deutschland angetan, wir wechseln jetzt. Und dadurch habe ich das Haus in Frankfurt schon vor Amerika verkauft, den Hausstand quasi eingelagert in so einem Storage.
Vermisst du irgendwas davon? von dem Eingelagerten?
Überhaupt nicht. Also wir haben dann wahnsinnig schön beim Einlagern schon wahnsinnig viel weggeschmissen, ja, oder verschenkt, mhm, und haben dann nochmal, wie wir, mhm, nach Wien gezogen sind, nochmal die Hälfte abgegeben.
Von
wir,
Dingen, von denen von man dachte, Dingen, man, ja, kann ohne, genau, sie nicht leben.
Und wir leben jetzt immer noch. Wir haben irgendwann mal gesagt, ja gut, wenn wir wieder zurückkommen, dann gehen wir erstmal in die Wohnung und, mhm, dann suchen wir uns was Größeres. Mhm. So. Und dann waren wir nach 30 Quadratmeter New York, sind wir in unsere großzügige 41 Quadratmeter Wohnung gekommen und haben gesagt, die ist eigentlich so geil, mhm, weil, mhm, sie ist wahnsinnig toll geschnitten, man muss, mhm, man sagen. Und wir brauchen eigentlich nichts. Mhm. Und leben bis zum heutigen Tag da und haben nie irgendwie was vermisst.
Mhm. Wenn du jetzt so auf das zurückschaust und jetzt auch auf deine kleine oder große Wohnung in Österreich, was würdest du sagen, was ist das Wesentliche, was du für dein Leben mitgenommen hast aus dieser Zeit?
Also ich fand, oder nach wie vor finde ich es immer gut, sich seinen Ängsten zu stellen. Mhm. Das hört, mhm, sich immer so ein bisschen klischeehaft an. Aber
was war da deine Angst?
Meine Angst war, ich bin tatsächlich kein besonderes Sprachtalent. Also meine Frau ist wirklich fast Native Speaker, weil, mhm, sie einfach mit einem Amerikaner früher zusammengelebt hat und auch lange drüben war. Mhm. Und es war immer komplett peinlich für mich, weil in Wien haben wir auch so eine internationale Community, wenn ich dann so blöd daneben stehe und dann muss ich was sagen und ich war da immer komplett lost.
Ja.
Und dann habe ich mir gesagt, ich muss das ändern, ich muss da drüber gehen und dann habe ich irgendwie mit einem englischen Programm angefangen und dann war dann die letzte Konsequenz zu sagen, okay, dann versuche ich das wirklich in New York. Mhm. Also diese Angst überwinden, dieses, ich schaffe das irgendwie und selbst wenn ich versage, habe ich es wenigstens probiert. Mhm. Und das ist irgendwie meine Lebensmaxim. Und das finde ich, das kann ich nur jedem raten, im Kleinen wie im Großen, weil jeder, ja, hat irgendwie Ängste oder jeder hat irgendwelche Sachen, wo er sagt, ich habe da Hemmungen.
Ja.
Einfach tun, was soll schon groß passieren? Das, ja, sind keine lebensbedrohlichen Situationen.
Nee, genau.
Also, in, mhm, manchen Clubs schon, aber...
aber die finden es doch bestimmt auch toll, die New Yorker, wenn da so ein deutscher Comedian kommt und dann in so einem breiten Deutsch-Amerikanisch oder Englisch da auf seine Witze, Fall, macht, oder?
Hast du da Konkurrenz gehabt? Waren da andere? War Eckhard von Hirschhausen auch da? Oder?
Also nein, es war, ich meine, Michael Mittermeier hat das ja schon vor 12, 15 Jahren, ja, gemacht. Also als der so richtig groß wurde, mhm, durch seine Zept-Tour, hat er dann auch irgendwann mal ein Jahr lang New York gemacht und wir haben uns auch vorher unterhalten, mhm, haben lange telefoniert, mhm, und dann habe ich ihn gefragt, gib mir mal ein paar Tipps, was, mhm, ich da machen soll, und dann hat er eben auch gemeint, fahr einfach hin und probier aus, mhm, und stell dich da hoch und riskier was. Mhm. Das ist der einzige Tipp, den ich dir geben kann.
Und gab es da einen Moment, wo du dachtest, ach herrje, oh Gott, jetzt ist wieder alles...
Wäre ich doch in Frankfurt.
Genau.
Nee, nie. Nie.
Nicht wirklich?
Keine Sekunde. Man muss dazu sagen, weil die Leute sagen, das ist immer so mutig, was du machst. Ja, es ist natürlich,
es,
ja, ist es, aber wir haben ja nicht gesagt, wir wandern aus.
Ja.
Also das ist nochmal eine komplett andere Nummer, klar, wenn du sagst, okay, du baust jetzt alles ab und, mhm, versuchst dir eine neue Existenz aufzubauen. Wir wussten ja schon, dass wir nach einem Jahr wieder zurückgehen, wobei immer noch so im Hinterkopf war, wenn es richtig gut läuft, mhm, wenn Jerry Seinfeld ankommt und, mhm, sagt, ich mache eine Sitcom mit einem deutschen Physiker, mhm, dann würde ich auch noch ein Jahr dranhängen.
Oder?
Ne? Ja.
Meinem Cousin ist das passiert in Polen.
Erzähl die Geschichte einmal schnell.
Steffen Möller, vielleicht auch bekannt.
Ja, 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 ja.
Deutscher, ja, oder
Viva Polonia.
Viva, ja, Polonia, genau. Der wollte eigentlich was ganz anderes in Polen machen und hat dann irgendwie auch sein Talent für Comedy, für Sprache entdeckt, hat Polnisch gelernt und war dann eben der deutsche Kartoffelbauer im, ja, polnischen Fernsehen. Und das ist bis heute, wenn ich mit polnischen Freunden spreche, dann sagen die immer, ha, Steffen.
Ja, so. Wobei, genau, der... es genau richtig gemacht, ja, hat, der hat sich selber zur Kartoffel gemacht.
Ja.
Er hat sich selber komplett auf die Schippe genommen und die Polen sind jetzt nicht so unbedingt uns herzensmäßig, ja, besonders zugeneigt. Wir haben eine Geschichte, ja, ist nun mal, mhm, so. Und ich glaube, Steffen hat mehr für die deutsch-polnische Verständigung getan als, ja, alle Regierungsgipfel, die es da gab. Ich muss mit dir jetzt mal ein schwieriges Thema besprechen. Du bist ein bisschen jünger als ich, das sieht man auch, das ist schön. Trotzdem gehören wir zur Kategorie alte weiße Männer.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass auf der Bühne jetzt geschrien wird, wir wollen Männer über 50, sondern, ne, Diversity, ja, ist sagen wir es ehrlich, nicht unser Freund.
Ja.
Merkst du sowas wie, ich spreche von mir selber, weil ich war als Journalist auch mal, ich war mal Chefredakteur und Preise gekriegt und so Zeug. Hast du dieses Abstiegsgefühl, dass du vielleicht nicht mehr so große Hallen voll machst wie früher, so eine Panik so, irgendwann ist es vorbei?
Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil, also das liegt natürlich dran, weil ich so ein spezielles Thema habe, dieses Wissenschaftsthema. Da gibt es natürlich jetzt auch MIT und sowas. Also
die ist aber nicht so lustig.
Ja, aber die macht da eine mega Karriere. Klar. Und macht das auch gut. Aber ich war ja schon immer in so einer, ich sag jetzt mal, ich habe so eine angenehme C- oder D-Prominenz schon immer gehabt und war jetzt nie so ganz oben, wie jetzt, komm, was weiß ich, Dieter Nuhr oder...
ARD-Show hattest du?
Ja, auch, ja, natürlich, oder? Klar. Aber nee, die Abstiegsangst habe ich überhaupt nicht, weil ich auch sowieso jetzt so im Alter mir nach Amerika eben gesagt habe, ich will sowieso ein bisschen weniger machen. Ich will meinen Fokus mehr auf so diese Unternehmensvorträge, weil das macht mir großen Spaß, weil ich tatsächlich ja nach dem Studium 3 Jahre mal Unternehmensberatung gemacht habe. Ja, wirklich, das dunkle Seite der Macht.
Ja.
Und dadurch habe ich immer so ein bisschen diesen Wirtschaftsbezug.
Mhm. Die zahlen ja auch ganz gut.
Die zahlen ganz gut. Mhm. Es ist oftmals tagsüber nur eine Dreiviertelstunde, meistens in großen Städten, wo du schnell rein, schnell raus wieder gehen kannst. Und dieses Tingeln, dieses Rumfahren irgendwo im Hunsrück in der Stadthalle, das ist super. Also das hat mich auch irgendwie lange Zeit super befriedigt.
Jeder schreibt aber auch ein Buch drüber, ne?
Ja, also, genau.
Ne, Kamina oder so,
genau.
So mein Leben in Frühstückspension.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch nach so langer Zeit, auch nach Amerika sage, ich will reduzieren und ein bisschen weniger machen, weniger tingeln und ein bisschen mehr das Leben genießen.
Ich muss mal jetzt inhaltlich werden, weil ich habe, du siehst das hier, ein halbes Notizbuch mit deiner Show voll geschrieben.
Ja, der Podcast dauert übrigens 4 Stunden.
Ja, heute als Kurzversion, als Shorty. Und was ich interessant fand zuerst, was wir festgestellt haben, wir waren nicht die Ältesten im Publikum, sondern ich würde mal sagen in so einer Mittellage. Ne?
Ja.
Also ganz junge Menschen waren nicht da.
Ja.
Man weiß dann auch, was dieses Publikum so in etwa möchte. Ne? Also die finden Gendern doof.
Und
so Mann-Frau-Witze finden sie ganz okay.
Ja.
Du kritisierst am Deutschsein so in Gänze diese Problemfixierung.
Ja.
Ne? Was hast du immer gesagt? Wir vergessen mal die Lösung. Wir konzentrieren uns aufs Problem.
Genau, Flachspüler halt.
Flachspüler, ne? Genau. Ja. So, auf der anderen Seite bist du jetzt auch nicht besonders lösungsorientiert, sondern du beschreibst diese Probleme, du perpetuierst sie auf eine Art.
Ja.
Ich glaube zum Beispiel, also das, was du hast, was Dieter Nuhr auch so ein bisschen hat, diese Kritik an der angeblichen Wokeness, halte ich für einen tierischen Popanz. Es gibt die eigentlich gar nicht, das ist eine Erfindung, aber das ist meine persönliche Meinung. Müsstest du als Science-Mensch, Make Science Great Again, nicht eigentlich die versteckten Talente der Deutschen, ihre Erfindungen, Möglichkeiten, wie lösen wir Energieprobleme, darum dreht sich dein neues Buch übrigens, echt mit Gewinn zu lesen, müsstest du nicht eigentlich ein Lösungsmensch sein?
Bin ich im Grunde genommen auch. Du hast es ja schon erwähnt, im Buch versuche ich ja schon, das Ganze ein bisschen konstruktiver anzugehen und nicht zu sagen, das ist alles doof, was sie da machen. Das Programm, das jetzige, ist tatsächlich entstanden in dieser um die Corona-Zeit rum. Mhm. Und die letzten 5 Minuten, das habt ihr auch gehört, ist ja so eine wirkliche, kritisiere ich oder schütte da praktisch auf der Bühne mein Herz aus, dass ich sage, wir hauen uns in den sozialen Medien gegenseitig die Birne ein. Wir bezeichnen uns als linksgrün versifft oder als rassistisch.
Das sind doch nur ein paar. Das ist,
ja, klar. Natürlich kann man sagen, das sind nur ein paar, die sich da so, aber ich empfinde es halt so, dass man, wenn man sagt, der Spaltung der Gesellschaft ist vielleicht auch übertrieben, aber dass so die Diskussionskultur und die Debattenkultur, ich finde, schon mal eine bessere war.
Ja, aber du könntest mit deinem Programm ja dazu beitragen. Also ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn ein schlauer Wissenschaftsmensch mir Missverständnisse erklärt.
Ja.
Also warum Sachen nicht funktionieren. Ich verstehe das total, wenn das Programm aus der Corona-Zeit ist, dann war natürlich diese aufgewühlte Stimmung da.
Ja.
Hast du eigentlich den Eindruck, dass du bestimmte Sachen auf der Bühne nicht sagen solltest? Dürfen darfst du? Sagen solltest. Ich sag mal, Dieter Nuhr hatten wir gerade schon.
Ja.
Ist der Lieblingsfeind von ungefähr 300 bis 500 Menschen in Deutschland, die nur Jagd zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Geht dir das auch so, dass du das Gefühl hast, du wirst inoffiziell zensiert?
Nein, also ich meine, nochmal kurz zum Buch, da geht es ja um diese Klimageschichte und um diese Energiepolitik. Und da haben wir tatsächlich im Verlag und vom Management aus sehr, 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 sehr lange diskutiert, wie schreibt man das, wie muss, um sich abzusichern, um nicht von irgendwelchen falschen Vollidioten in so eine Klimawandelleugner-rechte Ecke gestellt zu werden. Und das passiert halt ganz, ganz schnell, weil das natürlich eine Mechanik ist, da weiß man,
ja, gut, wirft, oder böse.
Da wirft man mit Dreck und hofft, irgendwas bleibt kleben. Und das ist schon schwierig. Und dazu kommt auch noch, weil du gesagt hast, in der Wissenschaft und Vogue und Cancel, jein, es wird vielleicht ein bisschen überbewertet. Gleichzeitig kenne ich natürlich auch in der naturwissenschaftlichen Community schon ein paar Leute, die sagen, naja, wenn du da halt eine falsche, gerade jetzt was die Klimapolitik angeht, wenn du da einen falschen Ansatz hast, du wirst zwar nicht abgesägt, aber du kommst in der akademischen Karriere nicht voran.
Sag mal ein Beispiel. Wenn man sagen würde, also die Idee mit den regenerativen Ideen ist ja eigentlich ganz gut, aber sie reichen nicht. Das ist ja so eine Wahrheit, da kann, egal ob du rechts oder links bist, die stimmt.
Ja.
Sagst du auch auf der Bühne.
Genau.
Wenn man das jetzt als Wissenschaftler behandelt, begibt man sich schon auf dünnes Eis, würdest du sagen.
Genau. Also die werden jetzt nicht abgesägt, aber ich habe mich neulich erst mit einem Ökonomieprofessor unterhalten, der ist schon 66, der sagt, ich hatte meine Karriere, der ist ein absoluter Fachmann in Klimapolitik. Also welche ökonomischen Maßnahmen machen Sinn, welche machen weniger Sinn? Und der hat da halt eben eine leicht andere Auffassung als die Bundesregierung. Und er sagt, wenn du die hast, dann kommst du halt in keinen einzigen Beirat. Du kommst halt nicht über eine gewisse Stufe raus, sodass deine Worte gehört werden. Und das ist schon ein Problem in der Wissenschaft, war immer politisch.
Klar.
Logisch. Es war vielleicht früher eher in den Geisteswissenschaften, dass da Politik gemacht wird. Mittlerweile durch diese Gender-Geschichte und durch diese Klimapolitik ist es auch so leicht in die Naturwissenschaften reingegangen. Und das kritisiere ich schon und das muss man auch mal aussprechen, dass wir da vielleicht auf dem falschen Dampfer sind.
Ich erinnere nur an den Fall der Biologin, die offenbar nicht unbedingt eine Zierde ihres Gewerbes war, die aber hier einen Vortrag halten wollte, warum es in der Natur nur zwei Geschlechter gibt. Also ich fasse das jetzt sehr laienhaft zusammen.
Ne? Ja.
Also es gibt Männchen und Weibchen.
Ja.
Die einen, die befruchten und die anderen tragen Kind aus. Und das ist jetzt erstmal so die Matrix.
Ja.
So, und dann kamen Menschen, die sagen, wir sind aber doch alle fluide mit unseren Geschlechtern.
Ja, ja.
Das darf man so nicht sagen. Wie gesagt, also die...
Ja, ja. Also das ist ein enormer, also gerade an den Universitäten ist es ein enormer Kampf um politische Deutungshoheit. Das muss ich schon sagen.
In Amerika schlimmer.
In Amerika, das kommt von Amerika.
Ja,
das ist natürlich, es ist nicht ganz so extrem. Auf der anderen Seite ist Amerika dann auch wesentlich größer und du hast halt dann schon auch immer wieder Universitäten, in denen das überhaupt keine Rolle spielt. Also wo es dann halt, wenn du nach Stanford gehst, da geht es darum, was mache ich, um das Silicon Valley reich zu machen.
Genau.
Und dann geht es nur um Effizienz und um knallharte Wissenschaft.
Scheißegal, ob du befruchtest oder austrägst.
Ja, richtig.
Ich habe in deinem Buch gelesen, wäre Anpassung an, das ist jetzt ein Zitat, wäre Anpassung an Klimaveränderung nicht zielführender als der Versuch, sie zu verhindern, ja?
Ja.
Das ist ja ein Knallersatz so.
Ja.
Und ich habe natürlich hinten auch bei deinen Lösungen, ich gestehe, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber gelesen und ich merkte immer so selber bei mir, dass ich so dachte, okay, du forderst zum Beispiel doch mehr Technik, Offenheit und Gentechnik und so, wo ich immer so gezuckt habe, wo ich dann gedacht habe, ja,
solltest du doch.
Haben wir nicht diese Monokulturen mit diesem genveränderten Mais, der dann auf den Feldern nicht mehr verrottet, meint er das jetzt wirklich ernst, dass das jetzt die Zukunft ist? Das
naja, ich bin natürlich kein Molekularbiologe. Ich kann mich dann halt auch nur an den Spezialisten orientieren. Und es gibt eben 2016 diese Petition von 100 Nobelpreisträgern aus diesem Bereich, die eben sagen, naja, klimaresistente Pflanzensorten sind ein Baustein, um die Herausforderung des Klimawandels in irgendeiner Form irgendwie denen Herr zu werden. Also das ist in Deutschland nicht so das Problem. Wir können es uns leisten, auf diese Technologie zu verzichten. Aber in anderen Ländern, gerade die, die vom Klimawandel getroffen werden, ist das eben eine, nicht die allheiligmachende Methode, aber eine Methode, die man in Betracht ziehen sollte.
Ja, aber wir schränken damit natürlich das, was wir eigentlich haben, nämlich diesen Artenvielfalt auch von verschiedenen Getreide, Samen und ich weiß nicht was, komplett ein. Und damit schaden wir ja auch wieder der Tierwelt. Und ich bin da nicht so ganz bei dir, weil klimaresistentes Getreide zum Beispiel, was ja auch ein Teil von deinem Buch ist, hat in den letzten 40 Jahren dazu geführt, dass mehr Gluten im Getreide ist, was wiederum dazu führt, dass die Menschen Glutenunverträglichkeiten haben, nicht alle, aber was, ne, was nützt das dann der Ernährung?
Also ich aber du hast halt
merke,
einfach,
wie ich mich da reibe. Klar,
ja, ja. Ich schreibe im Buch ja auch bei jeder Technologie. Mhm. Natürlich gibt es keine Technologie, die risikofrei ist. Und wir müssen einfach auch eine Debatte führen, nicht welches Risiko wollen wir vermeiden, sondern welches Risiko ist akzeptabel für uns. Also wir müssen eine Abwägung betreiben. Und das ist schon in Deutschland, es wird immer nur 0 oder 1 geführt. Mhm. Man will entweder ein Nullrisiko, und ich schreibe eben auch in diesem Kapitel über Komplexität, dass wenn du ein Risiko, wenn du 17 Faktoren hast und du versuchst ein Risiko so runter zu prügeln, dass es auf Null ist, dann steigen im Gegenzug 3, 4 andere Risiken so stark an, dass es unterm Strich vielleicht die Sache verschlimmbessert. Mhm. Und diese Diskussion, die will ich eigentlich anregen, dass wir abwägen müssen, eben nicht in Entweder-Oder, sondern in Sowohl-als-auch.
So, und das wäre mein Lösungsvorschlag für euren kleinen Infight hier gerade. Also so Klimaschützen, Schrägstrich CO2 reduzieren, würde ich nicht gegen Klimafolgen jetzt schon diesen Klimafolgen begegnen. Also wir gehen mit der Erderwärmung um, weil das 1,5-Grad-Ziel ist schon gefallen.
Ja, ja.
Müssen wir gar nicht lange
drüber
reden. Das ist kein Entweder-Oder. Es ist ein sowohl als auch. Wir hatten Ranga Yogeshwar hier, der hatte ein Hochwasser in seinem kleinen Ort und sagte auch, wenn wir jetzt alle CO2 sparen im Ort, dann wird uns das nächste Hochwasser wieder wegschwemmen. Wir müssen sehen, dass wir andere Abflusskanäle, also ich sag mal Abwassermanagement, ein Regenwassermanagement.
Das meine ich eben auch. Also es ist kein Entweder-Oder. Wenn du dich mit
Das ist eine Anpassung. Anpassung ans Klima
und, auch. Und jeder Klimaforscher, mit dem ich mich bisher unterhalten habe, der sagt natürlich, wir müssen auch anpassen. So, es geht gar nicht anders. Mhm. Auch da geht es darum zu sagen, wenn wir alles Geld, das wir haben, in eine Eliminierung stecken, fehlt uns das Geld, um zum Beispiel Hochwasserschutz zu betreiben oder wir haben es im Ahrtal gesehen, dass vieles dadurch entstanden ist, weil man einfach Frühwarnsysteme einfach ignoriert hat die letzten Jahre.
Oder zum Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, Baugenehmigungen erteilt werden für Gegenden, in denen zum Beispiel im Mittelalter niemals eine Baugenehmigung erteilt worden wäre, weil die wussten, es gibt manchmal Überschwemmungen. Oh, hier ruft jetzt gerade Ranga Yogeshwar an, um zu korrigieren, aber okay, das wie immer. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, also Baugenehmigungen, wir sind also auch zum großen Teil selber schuld an Dingen.
Ja, ich bin ja voll dabei, wenn du sagst, Forschungsgelder auch an Freaks auszuzahlen, wo man noch nicht am Ende weiß, was dabei rumkommt, aber die vielleicht eine ganz innovative, kreative, neue Idee haben. Da bin ich voll bei dir, weil ich sage, ja, okay, da verstehe ich dein 1 oder 0 Gedanke. Ja. Es ist richtig, in alle Richtungen zu denken. Und trotzdem bin ich nicht mit dir, Dito, wenn es um Wachstum geht. Für mich ist das Ende, wir hatten hier auch Ulrike Herrmann sitzen, die ein Buch geschrieben hat über das Ende des Kapitalismus. Und ich glaube, es muss um Schrumpfen gehen, wenn auch um innovative neue Ideen gegen
den Klimawandel. Ich finde das schön, dass Vince jetzt mal meine Rolle übernimmt. Ich mich einfach
also
mal zurücklegen.
Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube in der Analyse, ich habe das Buch von ihr nicht gelesen, in der Analyse, dass die Welt in den letzten 100 Jahren reicher geworden ist, da ist sie, glaube ich, d'accord mit mir.
Mhm. Sie ist auch nicht gegen Kapitalismus, sagt sie auch gleich am Anfang.
Also der Punkt ist halt einfach, das versuche ich ja im Buch auch so ein bisschen zu beschreiben, wenn man sich anguckt, was gerade in den aufkommenden Schwellenländern abgeht, die letzten 10 Jahre und in den nächsten 10, 15 Jahren. Also eine Zahl nur, in diesem Jahrzehnt werden 200 Millionen Menschen erstmals Zugang zu Strom bekommen. Mhm. Und das heißt, die leben in einer Zeit, wie wir zu Zeiten des Wirtschaftswunders. Mhm. Die merken auf einmal, wow,
Licht.
Ich kann auf einmal meine Kinder, ich kann zweimal die Woche Fleisch essen. Mhm. Ich kann vielleicht sogar eine Reise unternehmen.
Ich habe ein Moped,
ich kann ein Flatstring kaufen. Das heißt,
Ein Flachspüler.
Ja. Und die werden sich natürlich von unseren Reduzierungs- und Verzichtappellen natürlich nicht beeindrucken lassen, sondern die sagen, ja, ist uns doch wurscht. Wir wollen jetzt einfach Wohlstand teilen. Und deswegen ist meine Geschichte, es macht weniger Sinn für mich zu sagen, wir müssen reduzieren, verzichten, weil das ist einfach für diese Regionen nicht akzeptabel, sondern wir müssen denen Technologien bieten, die so attraktiv sind, dass sie freiwillig kaufen und die darüber hinaus noch ökologisch sinnvoll sind.
Ja, aber das wird ja teilweise auch schon von der Bundesregierung gemacht, also gleichzeitig hast du aber weltweit gibt es 425 Großprojekte zur Gewinnung von Kohle, Gas und Öl.
Und du bist gegen Atomkraft.
Ich bin nicht pauschal gegen Atomkraft, das stimmt nicht. Ich kann das total verstehen, dass ein Entwicklungsland oder die Afrikaner oder sonst wie sagen, wir haben hier Öl und wir wollen das jetzt fördern und wir wollen auch so diesen Luxus haben, den ihr da schon seit 100 Jahren habt, seit eurer Industrialisierung. So, das kann ich komplett verstehen.
Aber
und ich denke immer darüber nach, wie kann man das, was wir hier zu viel haben, wie kann man das sinnvoller verteilen, so dass das eine ist eben in innovative Projekte zu investieren, wo vielleicht was anderes als Öl gefördert wird. Und das andere ist, das ist meine große Frage, wie kann man das besser streuen, verteilen?
Ich habe da ja auch keine Lösung. Also ich versuche ja nur so Denkanstöße zu geben und zu sagen, naja, andere Länder machen das ein bisschen anders und das heißt ja nicht unbedingt, dass es die richtige oder die falsche Lösung gibt. Ich glaube eben nur, dass wir in Deutschland wir haben uns jetzt auf ein paar Sachen konzentriert, also Wind, Sonne, Elektromobilität und ganz viele andere Sachen als Hochtechnologieland steigen wir entweder aus oder reglementieren wir, also zum Beispiel wir verbieten oder versuchen den Verbrenner zu verbieten und gleichzeitig, wenn irgendein kleines Start-up einen 3D-Drucker entwickelt, wo man emissionsfreie Treibstoffe drucken kann, dann wäre dieses Verbrennerverbot eigentlich total schwachsinnig.
Klar.
Es heißt also, wir beschränken, das ist meine Kritik, wir beschränken uns mit unserem Tunnelblick und wenn man sich die Geschichte von Innovationen über die letzten 200 Jahre anguckt, dann kamen so revolutionäre Durchbrüche oftmals aus Bereichen, wo man nie gedacht hatte, dass da was entstehen könnte. Deswegen meine ich.
Und da sind wir an einem Punkt, den ich auch historisch total spannend finde. Du sagst in deiner Show auch, wir hatten hier im 18., 19. Jahrhundert war Deutschland das Zentrum der Naturwissenschaften der Welt. Die Wissenschaftssprache war Deutsch.
Ja.
Und was war damals anders? Warum hat da jeder geforscht und alle fanden es geil? Und also kriegt man diesen Geist wiederbelebt oder ist das einfach so eine
Schwierig. Es ist echt schwierig. Da müsstet ihr eigentlich einen Historiker mal einladen.
Ich habe Humboldts Biografie gelesen und ich habe lange nicht mehr so was Spannendes gelesen. Mit wie viel Neugier, mit wie viel Offenheit und immer dieses, wie kriege ich das hin?
Ja.
Nie wie lasse ich irgendetwas, weil ich Angst davor habe.
Ja, ja. Ich meine, es war natürlich vor 150, 170 Jahren, war natürlich Europa schon im Vergleich zu anderen Regionen sehr hoch entwickelt, also was auch Bildung angeht. Und dadurch hatten sich natürlich die klügsten Köpfe hier getummelt, also nicht nur in Deutschland.
Aber es muss doch auch mehr so eine innere Freiheit gegeben haben, dass die Jungs irgendwie so in allen Richtungen unterwegs waren.
Ja, es waren auch weniger, die hatten noch mehr Platz.
Es waren Freaks.
Ja, aber das meine ich, es waren Freaks.
Ja, ja.
Und du brauchst für Freaks ein Reservat, die brauchen einen Schutzraum. Ja. So, dafür,
so wie das Silicon Valley mal irgendwann gestartet ist.
So, ganz genau. Ist. Das ist jetzt mittlerweile auch nur eine Gelddruckmaschine, ja, ja. Aber früher waren das halt auch die Freaks.
Aber du siehst dieses Prinzip, ne? Und wenn du umstanden bist von, das können wir nicht, das machen wir nicht, das ist zu teuer, das ist zu schlecht.
Naja, da hast du ja hier, ich meine, die Regelwüste Deutschland ist ja...
Ja, ja.
So, deswegen sage ich immer vielleicht, Verwaltung
es ist
an,
vielleicht oder? Auch eine Sache von sehr, sehr langem Wohlstand. Also wenn die Leute natürlich sagen, der Strom kommt aus der Steckdose und im Supermarkt funktioniert alles und wenn ich arbeitslos wird, springt das Amt ein. Also wenn man so diese ganzen Lebensrisiken so wegminimiert bekommt, was ja eine riesen Errungenschaft ist, dann wird man vielleicht auch ein bisschen träge. Und wenn man sich halt eben auch diese, kommen immer wieder auf die Schwellenländer, wenn man sich auch im arabischen Raum teilweise, in den Emiraten, also ich mache ja auch im Programm frage ich, wo gibt es mehr Ingenieurinnen in Schweden oder in Saudi-Arabien? Mhm. Also wo dann in den arabischen Ländern, wo man es überhaupt nicht denkt, auf einmal Frauen sagen, ich mache Maschinenbau, ich mache Elektrotechnik, ich gehe in die Neurobiologie. Mhm. Also und was die gerade für einen Zug zum Tor haben und sagen, wir wollen entwickeln, wir wollen forschen und wir wollen das Leben verbessern, auch gesellschaftlich das Leben verbessern, dann ist es sicherlich ein Punkt, weil die praktisch auch aus vielerlei Gründen aufschließen wollen. Vielleicht die Schwellenländer wirtschaftlich und die arabischen Länder gesellschaftlich.
Das Geschlechterparadox heißt es, glaube ich, oder das Gleichstellungsparadox.
Gender Equality Paradox.
Genau, also denn quasi Geschlechtergleichheitsparadox, darauf weist du in deiner Show auch hin, ein Phänomen, was wissenschaftlich noch nicht so richtig erklärt ist.
Ja.
Das interessanterweise in Ländern wie, ich sag mal, hier in Europa, insbesondere Nordeuropa und so weiter, wo die Gleichstellung schon vergleichsweise weit vorangeschritten ist, die Frauen in traditionelle Frauenberufe wieder gehen und in Ländern, wo die Ungleichheit besonders extrem ist, die Frauen absichtlich in Männerberufe gehen.
Es ist eigentlich schon ganz gut erklärt. Also das ist eine Studie gewesen von 67 Ländern. Man hat praktisch geguckt, wie hoch ist der Anteil der Frauen in MINT-Bereichen versus Gleichstellung in dem jeweiligen Land.
Genau.
Und die Korrelation ist relativ eindeutig. Und
aber
die,
warum?
Die Erklärung ist eben, natürlich haben wir auf der einen Seite biologische, genetische Anlagen und gleichzeitig natürlich eine gesellschaftliche Anlage.
So.
Und wenn du halt in einem Land bist, wo komplette Freiheit herrscht, kommen eher die biologischen Mechanismen stärker raus.
Okay.
Das heißt also, schon Kinder mit oder Babys mit drei Tagen. Wenn du Jungs und Mädels anguckst, ist eine Studie von Simon Baron Cohen, übrigens der Cousin von Sacha Baron Cohen.
Ist einer der
anerkanntesten Evolutionsbiologen. Der hat Studien mit kleinen Babys gemacht. Mhm. Und dann zeigt sich schon nach drei Tagen, die Mädels gucken eher auf Gesichter und die Jungs gucken eher auf Mobiles, also auf irgendwelche Strukturen. Und wenn du halt die Gesellschaft so runterdrückst, kommt die Biologie raus. Und wenn du die Gesellschaft so modifizierst, dass halt die Biologie nicht so stark sein muss oder darf, kommt eher die Gesellschaft raus. Also so ist es zu erklären. Ist total interessant.
Ja, finde ich auch.
Ich frage mich ja trotz alledem, und wir hatten ja auch eben schon die Hochkulturen, die dann, ne, das ist ja geschichtlich auch immer wieder anzusehen, das Römische Reich, das irgendwann untergeht und so, ob wir vielleicht gerade auch so auf unserem Höhepunkt sind, weil du sagtest es ja eben so schön, wir sind inzwischen bequem und
das ist auch so deutsche
gelangweilt und wir fordern Sachen, weil doch
Schatz,
alles
der Untergang ist irgendwie unser Lieblingsthema, nicht erst seit
das ist ja auch genau.
Der Weltuntergang
ist, jetzt denke ich ja immer an den bewussten neuen Menschen. Ja, und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die
auch
junge,
dafür sind wir in Deutschland ziemlich
die jüngere Generation vielleicht auch schon wieder anders denkt und anders bewusst ist als unsere Boomer-Generation noch. Aber so aus deinen Anschauungen, und du siehst ja viele, viele Menschen und triffst viele Menschen, würdest du sagen, da gibt es irgendwie wie ein Umdenken oder ticken wir immer gleich und es geht, eigentlich sind wir egozentriert, kleingeistig und nicht in der Lage, weiter als bis ins nächste Jahrzehnt zu denken?
Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, das wird immer so schön gesagt und es klingt in Talkshows immer toll, dass wir irgendwie nicht an die Zukunft denken. Ich glaube,
die Indianer sagen immer, die siebte Generation mitdenken, ja, ne? Also sieben Generationen weiter.
Und wenn ich sehe, was wir alleine über diese Thematik Klimaschutz, Umweltpolitik, also überhaupt Umweltpolitik in den letzten 50 Jahren, unfassbare Erfolgsgeschichte gewesen. Also komme aus dem Odenwald und der Rhein ist nicht weit. Als ich ein Kind war, da warst du lebensmüde, wenn du im Rhein schwimmen gegangen bist, weil die waren da total verdreht.
Ja, dafür hast du jetzt Mikroplastikteilchen.
Ja, natürlich, klar. Also, aber das ist ja, genau, irgendwas ist immer. Das ist, also wir Menschen sind Problemlöser. Und gerade haben wir, glaube ich, dieses Thema, dass wir eine komplette Infrastruktur fossil über die letzten 100 Jahre, 150 Jahre aufgebaut haben. Mhm. Und wir merken jetzt oder schon früher, das ist jetzt ein Problem und wir haben aber noch keine globale Lösung dafür. Nee. Was jetzt nicht heißt, dass die Leute sich ja keine Gedanken drüber machen. Wie gesagt, also auch ganz viele Unternehmen, also es ist eine unfassbare... ein unfassbares Bewusstsein da, dass wir da ein Problem haben und dass wir das irgendwie lösen müssen. Aber es gibt halt noch keine schlüsselfertigen Lösungen. Also das zeigt schon...
Wird es vielleicht auch nie geben. Ne?
Eben, genau. Mhm. Vielleicht müssen wir auch, und das ist vielleicht wieder typisch deutsch, vielleicht müssen wir auch mit dieser Tatsache leben, dass es in bestimmten Bereichen keine Lösung oder keine Ideallösung gibt.
Mhm. Und dass das Leben unsicher bleibt.
Genau, ich unterhalte mich sehr viel mit Risikoforschern, mit Spieltheoretikern, die eben sagen... In komplexen Systemen hast du immer das Problem, dass es keine richtige, keine perfekte Lösung gibt. Du musst abwägen und du musst lernen, mit unperfekten Lösungen umzugehen. Mhm. Und ich glaube, das fällt uns wahnsinnig schwer, gerade wir perfektionistischen Deutschen. Mhm.
Zum Schluss, du hast es schon kurz angesprochen, dein Solo ganz am Finale deines Programmes ist ja so eine Mischung aus gequält sein, aber dann doch auch wieder... Du wünschst dir was, du wünschst dir mehr Diskurskompetenz, du sagst, akzeptieren wir doch einfach mal, dass wir nicht perfekt sind, sondern alle sind wir widersprüchlich und komplex.
Ja.
Wir wollen gleichzeitig kein CO2 produzieren, aber trotzdem in die Karibik, so. Wenn du dir Corona, den Krieg und jetzt auch die Folgen wirtschaftlich, Energieknappheit, ach, guck mal an, so viel Gas kam aus Russland. Hast du als Wissenschaftler, als gelernter Physiker den Eindruck, dass wir in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren dazugelernt haben? Weil wir sind ja permanent mit diesen Widersprüchen konfrontiert worden.
Also ich finde, es ist gerade eine echt spannende Zeit.
Super,
Weil jetzt auch durch diese Energiekrise, immer wenn du eine spürbare Krise hast, jetzt, also Corona war ja dann irgendwann auch nicht mehr spürbar, weil du, es sind natürlich Menschen gestorben, aber irgendwann hat sich jeder in seinem Homeoffice schick gemacht. Und
also Krise als Chance.
Genau, ja. Aber wenn es jetzt wirklich mit Energie, also wenn dann wirklich der Energiepreis steigt und wenn wir wirklich jetzt merken, am eigenen Leib spüren, das ist jetzt nicht mehr, das kann man jetzt nicht mehr wegdividieren und wegschütten. Da entsteht was Spannendes und ich merke jetzt auch zum Beispiel auch durch dieses Buch, es kommen ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ich habe immer meinen Mund gehalten, weil ich das ein bisschen kritisch sehe, haben jetzt irgendwie Mut, dann sich in die Debatte wieder einzumischen und das brauchen wir eigentlich. Wir müssen wieder mehr lernen zu debattieren und ich bin vollkommen bei dir, wenn du sagst, die Klimaleugner und die fundamentalen Klimaaktivisten, die sich dann irgendwo hinkleben, das sind Randerscheinungen. Der große Teil der Menschen
kann auch nachvollziehen, dass Atomkraftwerke wieder angeschaltet werden, wenn die Energie knapp wird.
Genau, aber wir müssen einfach in eine stärkere Debatte wieder gehen.
Ja.
Und das wünsche ich mir und ich glaube aber auch, da sind wir auf einem guten Weg, weil es eben, weil man jetzt die Probleme nicht mehr zuschütten kann.
Mhm. Ich merke hier doch eine sehr große Emotionalität. Das haben wir auch nicht immer
Schatz,
so im Podcast.
Es ist so schön, dass Männer Gefühle zeigen.
Ja, natürlich.
Und ich stelle immer allen, die hier das erste Mal bei uns im Podcast sitzen, die Frage, was macht dir Mut?
Also mir macht Mut wirklich der Mensch selber. weil wir einfach...
Na, ist aber jetzt...
Ja, aber das ist... Entschuldigung, ich will...
Du lass mich doch mal reden.
Fangen wir doch mal groß an.
Genau, und steigern uns dann.
Ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, mein Netflix-Abo macht mir gut.
Ja.
Nein, aber dass wir Menschen bei allen Widersprüchlichkeiten, bei allen Fehlern einfach geniale Problemlösungsmaschinen sind. Dass wir dann doch irgendwie fähig sind, vielleicht unsere Eitelkeiten, unsere Egomanien dann ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, da gibt's ein Problem, wir gehen das an, und ich bin fest davon überzeugt, glaube ich wirklich, dass in 10 und in 20 Jahren die Welt besser sein wird, als sie jetzt ist.
Mhm. Wenn man dann hoffentlich keine Trumps, Bolsonaros
aber
und Putins mehr hat.
Aber die sind ja alle im vergangenen Jahr losgeworden, Schatz.
Naja.
Boris kommt ja wieder.
Nein, aber einfach nur mal so viel zum Thema Mut machen. Ja? Wir dachten, Bolsonaro ruiniert den Regenwald, Trump die ganze Welt und so weiter. Die Demokratie hat sie ausgeschwitzt, und da bin ich total bei Vince. In Wirklichkeit fällt uns entweder individuell oder kollektiv ganz häufig dann vielleicht doch wieder das Richtige ein. Lieber Vince, wir gehen jetzt raus und werden noch ein Apfelbäumchen fällen, während Suse daneben steht und weint. Oder schön, dass du da warst.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Das ist unglaublich.
Es ist so schön, mal hier nicht alleine zu sitzen.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm. Folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.